Ja, wir hatten seit Weihnachten eine Predigtreihe, die hieß Von der Krippe bis zum Kreuz mit Jesus unterwegs. Wir haben uns verschiedene Stationen angeschaut, Begebenheiten im Leben Jesu und Aussagen von ihm. Und per Definition endet diese Reihe mit Ostern, also bis zum Kreuz. Wir bleiben aber erstmal bei Jesus dran. Und die nächste Predigtreihe, die ungefähr bis zum Sommer gehen wird, steht unter der Überschrift, wie begegnet Jesus Menschen, wie die Lena das schon erwähnt hat. Wir werden uns unterschiedliche Situationen angucken, wo Jesus in Beziehung zu anderen Menschen tritt und ihm begegnet. In dieser Predigt soll es aber nicht um eine konkrete Situation gehen, sondern um verschiedene Situationen gehen. Denn wir wollen so ein bisschen uns angucken, wie Jesus im Allgemeinen mit Menschen umgeht, was vielleicht für ein Muster da zu erkennen ist, von dem man lernen kann. Und dabei soll es schwerpunktmäßig um Seelsorge gehen, um die Seelsorge, die Jesus im Umgang mit den anderen Menschen gemacht hat. Und die Seelsorge steht bei Jesus immer ganz stark im Vordergrund. Es geht immer um den konkreten Menschen, den er vor sich hat, wie dieser Mensch heil werden kann, aber nicht nur körperlich, sondern wirklich umfassend heil werden kann. Es geht um die Sorge für die Seele des Menschen und dessen Beziehung zu Gott. Und ich würde sagen, in jeder Begegnung, in jedem Gespräch von Jesus gibt es einen seelsorgerlichen Aspekt. Den Inhalt dieser Predigt habe ich zu großen Teilen aus Konzepten von meinen Eltern übernommen. Meine Eltern waren über viele Jahre in der Seelsorge tätig, haben Gespräche geführt, vielen Menschen, besonders auch Ehepaaren geholfen, Ehe- und Seelsorgekurse gehalten. Und ich habe viel von ihnen gelernt, was Seelsorge betrifft. Und sie haben mir auch immer vermittelt, dass Gott an mir arbeiten, mich verändern und mich auch in eine Freiheit führen will. Jetzt wird der eine oder andere denken, Seelsorge ist doch eigentlich ein Thema für Spezialisten. Für Leute, die sich mit dem Thema gut beschäftigen, die eine Begabung haben für Seelsorge, die vielleicht auch schon einen Kurs gemacht haben oder sich fortgebildet haben. Und es ist doch für Menschen, die wirklich große Probleme und Schwierigkeiten in ihrem Leben haben. Ich bin der anderen Meinung. Ich denke, dass das ein Thema für uns alle ist, dass das jeden von uns betrifft. Und deswegen möchte ich gerne zu Beginn dieser Predigt das begründen und auch ein Stück weit motivieren, warum ich hier auch Seelsorge in der Predigt behandeln möchte. Und ich denke, es braucht nicht immer nur massive, große Probleme in unserem Leben, damit wir Seelsorge in Anspruch nehmen können. Ich denke, dass jeder Schwierigkeiten in seinem Leben hat, Situationen kennt, die schwierig sind, große und kleine Probleme. Und wir benötigen die Seelsorge Jesu in unserem Leben. Manchmal sind es auch sehr große Krisen und wirklich dramatische Ereignisse, wie wir jetzt auch gehört haben. Und Jesus hat uns nicht versprochen, dass unser Leben sorglos sein wird, ohne Leid und ohne Probleme und ohne Schwierigkeiten, aber er sorgt sich wirklich um uns. Er sorgt sich um unsere Seele und unsere Psyche, und er will, dass wir in diesen Problemen vorankommen und wachsen können. Vieles liegt bei uns vielleicht auch begraben im Innersten, und Jesus möchte so manches Unbewusste an die Oberfläche bringen, damit wir heil werden, noch bevor sich diese Dinge vielleicht von alleine mit Gewalt und vielen Problemen ihren Weg nach oben bahnen. Und es gibt sicher auch Probleme, Punkte in unserem Leben, die wir uns gar nicht eingestehen wollen, wo wir uns gar nicht die Blöße geben wollen, um diese Dinge gegenüber uns selbst oder anderen einzugestehen. Das ist also die Sicht des Ratsuchenden. Und dann gibt es natürlich auch die Sicht des Seelsorgers, die Seite des Seelsorgers. Und der Seelsorger muss eben nicht immer der absolute Experte sein. Und ich möchte das ein Stück weit begründen. Ich habe euch das Drei-Ebenen-Modell der Gemeindeseelsorge mitgebracht. Die erste Ebene ist der seelsorgerliche Umgang aller miteinander. Oder man könnte auch von der Basisseelsorge sprechen. Das kann in Freundschaften, in Kleingruppen, in Hauskreisen, in Zweierschaften, aber auch in einem einfachen Gespräch nach dem Sonntagsgottesdienst statt finden. Wir können da Menschen aus unseren eigenen Erfahrungen helfen, auch zum Beispiel aus unserer eigenen Fehlerhaftigkeit und Unvollkommenheit heraus oder durch unser Bibelwissen. Oft reicht es aber auch schon nur aus, zuzuhören, dem anderen ernst zu nehmen, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Erfahrungen und seinen Schwierigkeiten, ihn wertzuschätzen, Zeit für ihn einzusetzen. Manchmal kann es auch sehr praktische Hilfe sein oder auch eine Hinführung und Anleitung zur Selbstständigkeit. Und gerade so in Krisen, in schweren Zeiten, da ist es wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der mitträgt, der mitfühlt, der betet, der einen einfach nur begleitet. Die zweite Ebene ist die Ebene der Seelsorge der Geistlichen, oder man könnte auch von strukturierter Seelsorge sprechen. Hier sind regelmäßige Treffen und Gespräche zu einem bestimmten Thema notwendig, mit Seelsorgern, die vielleicht auch eine spezielle Ausbildung haben, die sich da weitergebildet haben, entsprechendes Fachwissen mitbringen, oder aber auch Seelsorgern, die viel Erfahrung haben und die schon viel Gespräche geführt haben. Auch solche Menschen gibt es bei uns in der Gemeinde und deren Hilfe man auch in Anspruch nehmen kann. Und bei den Hilfesuchenden sind sicher Menschen, die doch in größeren Problemen feststecken und nicht mehr weiterkommen, auch selber nicht mehr weiterkommen, wo man länger und intensiver an einem Problem arbeiten muss. Und dann gibt es die dritte Ebene, die Ebene der fachlichen Beratung. Das sind Ärzte und Therapeuten gefragt. Unter Umständen müssen auch Medikamente verschrieben werden. Das betrifft dann Menschen mit Krankheiten und schweren seelischen Störungen, Problemen, Depressionen, die manchmal auch körperliche Ursachen haben können. Und hier sollte der Seelsorger wirklich auf keinen Fall auf die Hilfe solcher Experten verzichten, die sich ja über viele Jahre mit diesen Krankheiten beschäftigt haben. Parallel dazu gibt es dann die Seelsorge der Ältesten. Das betrifft dann mehr Probleme und Störungen in der Beziehung zu Gott, zum Beispiel bei Sünde oder auch beim Krankengebet der Ältesten nach Jakobus 5. Da sind dann in besonderem Maße auch nochmal die Ältesten gefragt. Und dabei können sich die fachliche Beratung und die Seelsorge der Ältesten oder die strukturierte Seelsorge auch ergänzen. Also das kann parallel stattfinden und kann auch parallel notwendig sein. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn jemand fachliche Beratung hat, strukturierte Seelsorge bei irgendeinem Seelsorger wahrnimmt, dann ist doch die Basisseelsorge eigentlich nicht weiter notwendig. Da könnte man doch auch auf die Basisseelsorge verzichten, die ist doch viel weniger effizient. Und wir sollten wirklich nicht die Wichtigkeit und die Effizienz der Basisseelsorge unterschätzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich möchte euch das ein bisschen begründen, warum das ist, und ein paar Überlegungen. Das Problem der strukturierten Seelsorge oder der fachlichen Beratung ist nämlich folgendes. Der Ratsuchende geht zu dem Experten mit der Erwartung, dass der Experte ihm helfen wird. Du, lieber Experte, weißt, was notwendig ist. Also hilf mir, und das bitte möglichst schnell. Damit gibt der Ratsuchende aber auch Verantwortung für seinen Heilungsprozess ab an den Experten. Und wenn es nicht klappt, wenn er nicht gesund wird, dann kann er sagen, naja, der Experte konnte mir halt einfach nicht helfen. Ein anderer Punkt, diese Beratung durch den Experten ist zeitlich begrenzt, hört auch irgendwann mal auf. Es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis. Der Experte hat das Fachwissen und der Hilfesuchende ist darauf angewiesen, auf dieses Fachwissen. Und all das ist bei der Basisseelsorge anders, wo ein Mensch den anderen Menschen einfach nur begleitet, mit ihm durch eine schwere Zeit geht. Der Hilfesuchende hat keine besonderen Erwartungen an den Begleiter, was irgendwelche sofortigen Ergebnisse, sofortige Hilfe. Deswegen können da auch hilfreiche Gespräche geführt werden, ohne dass schnelle Erfolge erzielt werden müssen. Auch wenn es vielleicht länger braucht und über einen längeren Zeitraum geht. Diese Begleitung ist eine wichtige, ganz wichtige Konstanz im Leben des Hilfesuchenden. Der Begleiter ist eben morgen nicht wieder weg. Und der Hilfesuchende kann die Liebe Gottes durch diesen Begleiter viel mehr spüren und erfahren, weil der Begleiter für den Hilfesuchenden einfach nur da ist, ohne einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und was ich auch für sehr wichtig halte, der Hilfesuchende sieht, dass er nicht der Einzige ist, der Zweifel und Probleme hat. Er stellt fest, dass dieser Begleiter an Gott festhält, obwohl dieser auch Probleme und Schwierigkeiten und Zweifel hat. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Dieser Begleiter muss eben nicht durch ganz tolle Ratschläge glänzen und super tolle Erkenntnisse diesem Hilfesuchenden mitteilen. Es reicht vollkommen aus, und ich denke, wir sind ganz schnell immer dabei, Ratschläge zu geben, aber es reicht vollkommen aus, zuzuhören, den anderen verstehen zu wollen, Fragen zu stellen und auch einfach das eigene Leben zu teilen. Und wir werden sehen, dass ein ganz wichtiger Punkt in der Seelsorge Jesus sind Fragen stellen. Immer wieder Fragen stellen, den Dingen auf den Grund gehen. Und wirklich, es ist so, die Wirkung einer solchen Begleitung kann sehr, sehr groß sein, auch wenn es oft Zeit braucht. Unterschätzt nicht eure Möglichkeiten, auch im Vergleich zu den Experten und den Ärzten. Soweit zur Einleitung, ein bisschen länger. Jetzt wollen wir uns endlich mit der Seelsorge Jesu beschäftigen, die immer wieder in der Begegnung mit Menschen stattgefunden hat. Und ich denke, wir können zweierlei aus dieser Predigt lernen. Zum einen ist Jesus natürlich ein Vorbild, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Menschen agiert. Und auch für unsere seelsorgerlichen Tätigkeiten kann das ein Vorbild sein, uns ein Beispiel zu nehmen an Jesus. Und das andere ist, wir können Jesus wirkt immer noch, heute seelsorgerlich, auch im Umgang mit uns. Er redet zwar nicht mehr Mensch zu uns, aber er redet über andere Menschen zu uns, er redet über den Heiligen Geist zu uns und er redet über verschiedene Umstände, Ereignisse zu uns. Und er treibt Seelsorge mit uns, er sorgt sich um unsere Seele. Und er wird sehr ähnliche und gleiche Fragen stellen, die er auch damals den Menschen gestellt hat, in der Begegnung mit ihnen. Wenn man sich diese Begegnungen in den Evangelien anschaut, dann fällt so einiges auf. Zum einen, Jesus sucht immer das Gespräch mit den Menschen. Er will mit ihnen reden. Über das Gespräch kann er den Menschen erreichen. Er kann gewisse Prozesse beim anderen im Gang setzen. Und es ist nicht so, dass er Menschen manipuliert, sondern er will sie zum Nachdenken anregen. Er will Dinge aufdecken, an die Oberfläche bringen, will die Menschen zu Entscheidungen herausfordern. Manchmal lässt er Menschen auch einfach ins Unreine reden und korrigiert sie nicht sofort oder belehrt sie nicht sofort. Diese Gespräche sind in der Regel meistens sehr unterschiedlich. Der Einstieg, der Verlauf und das Ende sind oft unterschiedlich. Das heißt, Jesus hat nicht immer das gleiche Vorgehen, nicht immer das gleiche Schema, mit dem er mit den Menschen redet, sondern er orientiert sich natürlich an den Menschen, an die Unterschiedlichkeit der Menschen, und deswegen verlaufen diese Gespräche auch sehr unterschiedlich. Er kann dabei sehr harte Worte verwenden, wenn wenig Einsicht dort da ist, aber er ist auch manchmal sehr vorsichtig, sehr einfühlsam und sanft zu den Menschen. Und was auch auffällt, was ich schon mehrmals erwähnt habe, Jesus stellt viele, viele Fragen. Immer wieder Fragen stellen. Und das ist das, was wir als Seelsorger lernen können. Keine schnellen Schlüsse ziehen, keine einfachen Ratschläge geben aus der eigenen Erfahrung, sondern Fragen. Und im Neuen Testament, in den Evangelien, in Matthäus 58 Fragen, in Markus 46, in Lukas 63, in Johannes 45, also insgesamt 212 Fragen, die von Jesus überliefert sind. Da gibt es sicher viele Überschneidungen, weil teilweise auch dieselben Begebenheiten berichtet werden. Aber Jesus stellt doch erstaunlich viele Fragen, wo er doch eigentlich ist, der alles weiß. Er müsste doch gar nichts mehr fragen. Er könnte den Menschen doch genau sagen, was das Problem ist und sie darauf hinweisen. Aber diese Fragen sind notwendig, damit Menschen anfangen nachzudenken, Dinge aufgedeckt werden und auch, dass die Menschen zum Ausdruck bringen können, was sie wollen, was ihre Entscheidungen sind. Jesus greift nicht in die Seele und in die Psyche des Menschen in der gleichen Art und Weise ein, wie er das bei einer körperlichen Heilung tut. Er löscht nicht einfach Erinnerungen und greift beliebig in die Psyche des Menschen ein, um etwas zu heilen, weil er damit den Menschen grundlegend verändern würde. In seinem Wesen. Unsere Erfahrungen und Erinnerungen sind ein wichtiger Teil von uns. Und diesen Heilungs- und Veränderungsprozess muss der Mensch selbst durchlaufen. Und das dauert auch. Ich habe drei Kategorien mitgebracht von Fragen, die Jesus stellt. In der ersten Kategorie geht es um Nachdenken, zum Nachdenken anregende Fragen. Also bei dieser Kategorie ist das Ziel, Jesu durch Fragen die Menschen zum Nachdenken zu bringen, über sich selbst und die Welt, und die Menschen dann auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen und die richtigen Entscheidungen treffen können. Und ein Beispiel haben wir heute schon gehört, die Stillung des Sturms. Der Matthias hat es schon vorgelesen. Jesus und die Jünger waren auf dem See Genezareth, als plötzlich ein Sturm losbricht. Das Boot gerät in Seenot. Jesus schläft seelenruhig hinten im Schiff. Irgendwann kommen die Jünger auf die Idee, Jesus zu wecken. Und Jesus stillt den Sturm und stellt dann Fragen. In Matthäus 8, Vers 26 ist uns überliefert, was er fragt. Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Oder in einer anderen, moderneren Übersetzung, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Oder Markus 4, Vers 40, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Lukas 8, Vers 25, er sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Wenn wir in auswegslosen Situationen geraten, wenn wir Angst haben, wenn alle Probleme sich über uns hereinbrechen, dann kann es sein, dass Jesus dich fragt, wovor hast du eigentlich Angst? Und warum hast du Angst? Und wenn Jesus mich das fragt, sollte ich darüber nachdenken. Wovor habe ich Angst? In der Geschichte ist es offensichtlich, wovor die Menschen Angst haben. Aber ich denke, bei uns ist das oft viel diffuser. Da ist es gar nicht so klar, wovor wir eigentlich Angst haben. Oder es stehen Dinge hinter unseren Ängsten, die uns bewusst werden müssen. Warum haben wir vor diesen Dingen Angst? Was befürchte ich? Ist die Angst gerechtfertigt? Wie sieht es mit der Wichtigkeit und der Bedeutung dieser Dinge aus? Und Jesus fragt auch, weißt du nicht, dass ich auch untergehen werde, wenn du untergehst, weil wir im selben Boot sitzen? Die andere Frage, die Jesus dir stellt, vertraust du mir, glaubst du mir? Denk mal über unsere Beziehung nach, gerade in solchen Krisensituationen. Dabei kann es durchaus darum gehen, ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Und unter Umständen komme ich zu der Erkenntnis, dass mein Glaube in der Krise doch nicht so großartig ist, wie ich immer denke. Vielleicht ist es Zeit, ehrlich zu sein zu sich selbst und zu sagen, oh, ich habe große Zweifel. Mein Glaube ist nicht so groß. Und dann kann ich auch Konsequenzen daraus ziehen, aus diesen Überlegungen. Ein ganz anderes Beispiel ist die Speisung der 5000. Jesus predigt zu der Volksmenge in einem abgelegenen Gebiet. Und in Johannes 6, Vers 5 bis 6 steht dann, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Jesus macht auf ein Problem aufmerksam, das ganz offensichtlich da war, aber noch keiner bemerkt hatte. Aber er liefert erstmal keine Lösung zu diesem Problem, sondern konfrontiert Philippus damit. Und Philippus versteht sehr schnell, dass es da ein großes Problem gibt und fängt darüber nachzudenken an. Er sucht nach für ihn eine vorstellbare Lösung. Er beginnt zu rechnen. Wie viel Geld brauchen wir denn jetzt, um für all diese Menschen Brot zu kaufen? Und er merkt schnell, dass seine Möglichkeiten übersteigt. Er merkt, dass seine Fähigkeiten und Möglichkeiten begrenzt sind und dass er dieses Problem nicht lösen kann. Jesus will, dass wir uns unseren Problemen bewusst werden und sie nicht ignorieren, nicht von den Problemen davonlaufen. Jesus will, dass wir darüber nachdenken, über unsere Probleme, sie analysieren und auch verstehen, wo sind unsere Grenzen und unsere Möglichkeiten. Sei ehrlich zu dir, was ist für dich machbar und was ist eben nicht für dich machbar. Ich kann nicht alles. Meine Möglichkeiten und Fähigkeiten sind begrenzt. Und wenn es unsere Möglichkeiten übersteigt, dann macht es auch keinen Sinn, diese Probleme lösen zu wollen. Ansonsten gehen wir daran kaputt. Und dann geht es darum, das an Gott abzugeben. Also denke über die Probleme nach. Welche Probleme sind da? Und gehen sie an. Die zweite Kategorie sind aufdeckende Fragen. In dieser Kategorie möchte Jesus verborgene Dinge ans Licht bringen und bewusst machen. Zum Beispiel unsere Motive. Ein Beispiel wieder in Markus 9, 33 bis 34 steht Folgendes. Jesus, als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Da wurden verschiedene Dinge im Verborgenen, im Geheimen besprochen, gedacht und überlegt, im Inneren oder auch in einer kleineren Gruppe, nicht in der Gesamtgruppe. Und Jesus spricht das ganz offen an, bringt die Sachen auf den Tisch. Jesus will diese verborgenen Dinge nicht, er will, dass die Dinge ans Licht kommen. Und das Schweigen der Jünger bringt auch zum Ausdruck, dass das ihnen nicht ganz angenehm war, diese Wahrheit. Jesus will auch mit dir über deine geheimsten und verborgenen Gedanken und tiefsten Motive sprechen, was uns vielleicht manchmal auch unangenehm sein kann. Oder vielleicht will er auch, dass du mit einem anderen Menschen darüber sprichst. Jesus geht es dabei nicht, dich bloßzustellen oder fertig zu machen, sondern er will, dass diese Dinge ans Licht kommen, dass du dir diese Dinge eingestehst und bewusst machst. Und natürlich will dann Gott auch korrigierend eingreifen auf diese Motive und auf diese Gedanken. Ein anderes Beispiel, Johannes 20, Vers 15. Jesus spricht zu ihr, Maria, das war nach der Auferstehung, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Jesus will auch, dass wir unsere Gefühle nicht unterdrücken, dass wir unseren Gefühlen auch freien Lauf lassen, dass die Gefühle rauskommen, dass wir sie erleben und spüren können. Und dann fragt er uns, warum fühlst du so? Warum bist du traurig? Warum bist du zornig? Warum bist du ärgerlich? Warum bist du unzufrieden? Was steckt dahinter? Denk darüber nach und sprich mit mir darüber. Die dritte Kategorie, die letzte. In der dritten und letzten Kategorie geht es darum, dass Jesus durch seine Fragen uns zu einer Entscheidung oder zu einer Stellungnahme herausfordern will. Er nimmt uns dabei sehr ernst. Was wir wollen, ist Jesus wichtig. Das respektiert er. Er manipuliert uns nicht. Er versucht uns nicht durch Tricks zu irgendetwas zu bewegen. Und sehr oft ist es wichtig zu verstehen, was ich wirklich will. Und dass ich mich auch aktiv für etwas entscheide, anstatt passiv irgendwo zu verharren. Auch wieder ein Beispiel, Lukas 14, Vers 3. Jesus sprach zu den Gesetzeslehrern und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Da war dieser kranke Mensch, den Jesus heilen könnte. Die Pharisäer waren aber sehr auf die Einhaltung der Gesetze bedacht, die jede Arbeit am Sabbat verboten hat. Und Jesus fordert die Pharisäer durch diese Frage heraus Stellung zu nehmen, Stellung zu Jesus und zu seinem Wirken zu nehmen und auch zu dieser Lehrfrage eine Position einzunehmen. Die Pharisäer mussten sich entscheiden, für Jesus oder gegen Jesus, für die Heilung oder für die Einhaltung des Sabbatsgebots. Und zum Schluss die letzte Frage meiner Predigt in Lukas 18, 40 bis 41. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führen sollte, zu ihm führe. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aus Jericho ruft, schreit um die Hilfe von Jesus, bittet Jesus, sich seiner zu erbarmen und Jesus geht nicht einfach vorüber, sondern er fängt an, mit ihm zu sprechen. Und diese Frage kommt tatsächlich öfters bei verschiedenen Heilungen vor. Was willst du? Willst du gesund werden? Ist das nicht eine unnötige Frage? Ist die Antwort nicht offensichtlich? Aber auch hier gilt, Jesus respektiert den freien Willen der Menschen. Er tut nicht irgendetwas dem Menschen an, ohne ihn gefragt zu haben. Und ich habe mir sagen lassen, dass es heutzutage durchaus blinde Menschen gibt, die nicht unbedingt geheilt werden wollen, die mit der aktuellen Situation einfach zufrieden sind. Das war damals vielleicht anders, weil das natürlich auch viele materielle Probleme mit sich gebracht hat für diesen blinden Menschen. Aber auch für diesen Menschen bedeutet die Heilung eine massive Änderung in seinen Lebensverhältnissen. Wenn dieser Mensch nicht mehr blind ist, dann kann er auch nicht mehr betteln. Er kann seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben. Dann muss er einen neuen Beruf lernen. Er muss zur Arbeit gehen. Er muss plötzlich mehr Verantwortung übernehmen. Sein Leben verändert sich damit gravierend. Auch wir sind oft unzufrieden, wollen heil werden, wollen Veränderungen in unserem Leben und dann aber auf der anderen Seite nicht wirklich, weil wir oft mit dieser Krankheit oder diesen schwierigen Lebenssituationen viel Positives daraus ziehen, wie zum Beispiel das Bedauern oder die Aufmerksamkeit anderer oder eine Ausrede, gewisse Dinge nicht tun zu können oder keine Verantwortung übernehmen zu können. Und wenn sich die Lebensumstände wirklich ändern würden, dann haben wir plötzlich keine Ausrede mehr. Dann müssen wir plötzlich aktiv werden. Und oft muss der Leidensdruck sehr hoch werden, damit wir wirklich auch bereit sind, etwas für unsere Heilung zu tun und Veränderungen in unserem Leben zuzulassen. Das heißt, die eigene Stellungnahme, will ich wirklich gesund werden, ist daher ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Heilung. Zum Schluss nochmal zusammengefasst. Durch die Fragen und im Gespräch stellt sich Jesus auf die Ebene des anderen. Jesus achtet und liebt sein Gegenüber. Ich spreche mit dir. Er fährt nicht mit der Wahrheit über den anderen weg und auch Angreifer erhalten das Angebot zur Einsicht. Jesus bezieht sein Gegenüber in Prozesse mit ein. Die Mitwirkung des Gegenübers wird herausgefordert im Mitdenken und in Veränderungs- und Heilungsprozessen. Amen.